Also für mich ist es total wichtig. Es ist für mich selber wichtig und zu meiner Zeit, sage ich jetzt mal so, war es auch notwendig, einen Meisterbrief zu haben, sonst hätte ich mich nicht selbstständig machen können.
Warum ein Meisterbrief mehr ist als nur Wandschmuck?
Grundsätzlich ist es das Zeugnis über eine abgelegte Prüfung.
Dann gibt es eben diesen schönen Schmuckbrief, den man sich drucken lassen kann.
Das zeigt man natürlich auch gerne her.
Nein, der hängt schon so lange da.
Meist hängt er an der Wand oder im Schaufenster, der Meisterbrief. Als Schmuckblatt mit Zunftwappen und Altersschrift oder in der moderneren Variante als formloses Papier mit Stempeln und Unterschriften. Von den Kammern ausgestellt ist er Zeugnis- und Befähigungsnachweis. Während die Verfechter fordern, den Meisterbrief in Österreich wie in anderen EU-Staaten dem Bachelorabschluss gleichzustellen, wollen Kritiker seine Abschaffung. Ohne Meisterpflicht würden mehr Betriebe gegründet, meinen sie. Wie zeitgemäß ist der Meisterbrief? Was bedeutet er im Berufsalltag? Andrea Hauer hat Meister und Meisterinnen gefragt.
Vor 30 Jahren bist du deppert. Bist du deppert, bin ich alt. Wahnsinn.
Ja. Im Jahr 1988 wurde der Meisterbrief ausgestellt.
Also für mich ist es natürlich total wichtig. Also es war für mich auch nie, ich habe das nicht einmal überlegt, ihn nicht zu machen.
Schon lange hängt er da, ohne bestaunt zu werden. In der Werkstattküche, wo sie jeden Tag sitzt, überm Esstisch an der Wand.
Also es war für mich ganz klar, rucki zucki durch die 2,5 Jahre Praxiszeit, die damals noch vorgeschrieben war, und dann hurtig hurtig die Meisterprüfung am nächsten Tag gekündigt und sofort eine eigene Werkstatt gesucht.
Maria Theresia Brettschneider ist Tischlerin. Abgesehen vom passenden Namen, angeheiratet, hat sie den Meistertitel ertrotzt. Sie ist Jahrgang 1961. Die Familie wollte nicht, dass sie Handwerkerin wird. Vater Universitätsprofessor für theoretische Physik, die Schwestern alle auf dem Weg, Akademikerinnen zu werden. Die Empörung ist groß, als sie, die so leicht lernt, ihr Medizinstudium abbricht.
Man hat von mir halt mehr erwartet.
Sie geht in die Lehre, hobelt und sägt, wird Gesellin. Den 2-jährigen Meisterkurs muss sie selbst zahlen, zur Strafe. Sie jobbt neben der Lehre als medizinisch-technische Assistentin. Da hat die Großmutter Mitleid und gibt ihr Geld.
Dann aber, wie ich die Meisterprüfung gemacht habe, da war es dann in Ordnung. Also ein Handwerksmeister ist auch bei meinen Eltern schon etwas wert. Und sie haben ja auch gesehen, dass das nicht ganz so einfach ist. Ich meine, wir hatten damals noch 2 Jahre jeden Abend Schule. Nein, nein, da waren sie dann schon sehr zufrieden. Und ich glaube, es ist halt auch ein bisschen, wenn das Mädel Tischlermeisterin wird, ist das, hat das halt dann schon ein bisschen einen anderen Stellenwert, als wenn das Mädel, weiß ich nicht, Friseurmeisterin wird oder Schneidermeisterin.
In den Augen der Eltern. Den Meisterbrief braucht Maria Theresia Brettschneider, um sich selbstständig zu machen. Und selbstständig muss sie sich machen. Und
weil natürlich Anfang der 80er Jahre niemand ein Mädchen nehmen wollte. Vor allem war ich als Maturantin, musste man mir mehr Lehrlingsentschädigung zahlen. Und ich war halt auch ein kleines, dünnes Mädel. Ich habe einfach gewusst, am freien Arbeitsmarkt, ich werde nie eine Stelle kriegen, die, wo man adäquat gezahlt wird.
Seit 3 Jahrzehnten führt sie ihren Betrieb in Wien-Alsergrund. Lange Zeit mit Mitarbeitern, Lehrlingen. Ihr 2. Sohn, der 1. ist Jurist, der 2., ein IT-Student, hilft oft mit. Er hat die Tischlerlehre gemacht. In ihren letzten Berufsjahren wird die Meisterin allein bei der Hobelmaschine stehen. Sie müsste die Werkstatt modernisieren, Absaugrohre installieren und so weiter. Zahlt sich nicht mehr aus. Vieles sei schwieriger geworden. Den Weg zur Meisterschaft dagegen findet sie einfacher heutzutage, bedeutend einfacher. Man kann in Modulen lernen. Meisterkurs, das hieß Mitte der 80er Jahre, 2 Jahre lang, jeden Abend nach der Tischlerarbeit 3 Stunden Unterricht, selbstverständlich auch am Freitagnachmittag und manchmal am Samstag.
Das war wirklich hardcore. Zum Beispiel meine juristische Ausbildung von der Meisterausbildung her war so fundamental und so gut, dass ich meinen jusstudierenden Sohn das ganze Studium begleiten konnte. Das gibt's alles nicht mehr. Und außerdem haben wir eine wirklich fundierte Ausbildung wirtschaftlich gekriegt. Und wir hatten nach der 2-jährigen Ausbildung 14 Tage lang Prüfung. ich habe halt mit der Ablegung einer standardisierten Meisterprüfung doch als Kunde die Gewissheit, das ist ein Fachmann.
Also Sie haben 2 Wochen schriftliche Prüfung durchgehend, ohne Pause. Dann machen Sie 2 Wochen lang Pläne zeichnen, Statik, Kalkulation, Ausschreibung, Detailpläne. Sie wissen nicht, was vorher kommt. Und sobald Sie am ersten Tag was falsch gemacht haben, sind Sie eigentlich schon durchgeflogen.
Womit von der Landesinnung bestätigt wird, dass Ingenieur Alexander Wallenberger die Befähigungsprüfung für das Baumeistergewerbe mit Erfolg abgelegt hat. Wien am 27. November 2008.
Steht auf seiner Befähigungsurkunde. In seinem Metier heißt es nicht Meisterbrief. Damals war er 26, saß nervös und im Anzug in einem der Säle im ehrwürdigen Haus der Landesinnung Bau Wien. Die Matura in der HTL Mödling, Hochbau, Tiefbau, sei nichts gewesen im Vergleich zur Baumeisterprüfung.
Das waren eher 4 Maturen auf einmal. Speziell im Baumeistergewerbe weiß man das, dass es eine der schwersten Prüfungen ist, die es gibt. Wenn nicht sogar die schwerste, weil es eben so lang gezogen ist. Da geht es nicht darum, habe ich 50% erreicht, 80% erreicht, es geht darum, bestanden, nicht bestanden. Also man nimmt da relativ viel ab in diesen 2 Wochen.
Sagt der schlanke 36-Jährige. Er betreibt ein Büro mit 3 Mitarbeitern inzwischen in Wien-Rudolfsheim, nicht weit vom Westbahnhof. Neben dem Baumeistertitel hat er nach mehreren Prüfungen die Berechtigung, Bauträger zu sein, Immobilienmakler und Verwalter sowie Arbeitskräfteüberlasser. Im Wifi, wo er seine Vorbereitungskurse machte, war er Dauergast.
Eine Baufirma aufmachen, Statik machen, Baustellenaufsicht machen.
Er wollte immer bauen, sagt er, schon als Kind.
Der Baumeister ist schon sehr anerkannt in Österreich.
Ein jahrelanges akademisches Studium, Architektur, Bauingenieurwesen und dergleichen, das interessierte ihn nicht. Zu viel Theorie, zu viel Kunst, sagt er.
Es macht einen stolz ganz einfach. Also ich bin stolz, Baumeister zu sein. Das freut mich auch irrsinnig. Man wird auch von Freunden auch immer als Baumeister berufen oder gerufen, nicht mehr mit einem normalen Namen. Natürlich ist es genauso wie der Herr Doktor. Ja? Ein Herr Doktor freut sich auch, wenn Herr Doktor gerufen wird, ja? Und nicht Stefan oder Hans. Ja? Da freut man sich einfach, man ist stolz darauf. Und das finde ich auch in Ordnung so. Man hat eine Leistung erbracht und soll es auch mit Würde tragen.
Meint Alexander Wallenberger. 10.000 Euro hat er für den 10-monatigen Meisterkurs berappt.
Ich glaube, dass eine Befähigungsprüfung nicht nur jetzt eine Hürde ist, sondern auch eine Auszeichnung ist. Also jeder, der diese Hürde gemeistert hat, finde ich, hat auch das Recht, sich dann Meister zu nennen, weil er eben die Zeit investiert hat und das Geld auch vor allem. Ja. Und jeder, der eine Firma aufbauen möchte, finde ich, hat das Recht, auch zu sagen, ich bin Fliesendeckermeister, Dachdeckermeister etc. Das finde ich, hat schon seine Berechtigung und ich würde es nicht abschaffen.
Die Meisterpflicht wird seit langem diskutiert. Die EU-Kommission will mehr Freiheit, mehr Wettbewerb, mehr Binnenmarkt. Auch wirtschaftsliberale Gruppen wollen das. Die Agenda Austria etwa, ein Verein von Unternehmern, Bankern und Vermögenden, fordert, Zitat, das österreichische Gewerbe zu entfesseln. Deutschland habe ja auch seine Handwerksordnung liberalisiert, nämlich in 53 Gewerben die Meisterpflicht abgeschafft im Jahr 2004. Ein Befähigungsnachweis solle nur in jenen Berufen verlangt werden, deren Ausübung Mensch, Tier oder Umwelt gefährden kann. Gemeint sind beispielsweise Hersteller von Medizinprodukten, Sprengungsunternehmer, Baumeister. Die Gewerbetreibenden sollen, so der Vorschlag, eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. So könnten die Kunden entschädigt werden im Fall einer mangelhaften Leistung. Als Baumeister zwar nicht betroffen von solchen Überlegungen, schüttelt Alexander Wallenberger den Kopf.
Ich würde es falsch finden, wenn man diese Befähigungsprüfung abschaffen würde und das liberalisiert. Weil wem soll dann woran kann der Private dann messen, wem er einen Auftrag vergibt? Und er braucht irgendwo eine gewisse Rechtssicherheit auch, dass er weiß, okay, der hat das gelernt. Der hat das irgendwann einmal machen müssen, diesen ganzen Prozess der Prüfung und so weiter. Das Wissen verfällt noch mehr. Und darunter leidet dann die Qualität, ganz klar. Ja, die Kunden kommen, glaube ich, im Nachhinein selbst drauf, dass es nicht immer ratsam ist, den billigsten zu nehmen.
Ich habe halt Spätschicht, ja. Heute ist noch dran ein Rock. Und dann ein Abendkleid. Wir haben Ballsaison. Also heute wird noch Spitze appliziert und Handarbeit gemacht und Steine geklebt. Also schauen wir mal, wie viel wir heute noch weiterbringen. Aber das wird uns jetzt nur die nächsten Tage beschäftigen. schöne Ballroben zu machen.
In einem Maßatelier in der Wiener Stumpergasse, zwei Meisterbriefe hängen im Schaufenster, einer für die Damen und einer für die Herrenschneiderei, werken zwei Meisterinnen, die Chefin Maria Smoditsch-Neumann und ihre mikrofonscheue Angestellte.
Ich finde, das gehört schon dazu, dass richtig gemacht wird und das richtig abgeschlossen ist, so wie es halt gehört.
Es sind zwei Welten. Zum einen haben wir speziell in unserem Gewerbe eigentlich viele junge Leute, die ihre Meisterprüfung machen, weil sie das als Abschluss ihrer Ausbildung sehen. Die machen sie dann nachher interessanterweise gar nicht selbstständig, sondern sagen, okay, das ist also sozusagen das Höchste, was ich in meiner Berufsausbildung ablegen kann und diese Meisterprüfung möchte ich gern mitmachen sozusagen.
Die zweite Gruppe komme aus dem Designerkreis heraus oder aus der Änderungsschneiderei. Beides fällt unter freie Gewerbe oder freie Berufe. Trotz Freiheit hätten viele aus dieser Gruppe irgendwann ja doch den Wunsch nach einem Zeugnis, beobachtet Maria Smoditsch-Neumann, die in der Wiener Wirtschaftskammer die Sparte Gewerbe und Handwerk leitet. Weil sie schlichtweg an die Grenzen des Machbaren stoßen würden, rein fachlich. Ihnen hilft die Innung mit Einsteigerkursen. Was sagt die Kammerfunktionärin zu Tendenzen, den Meisterbrief abzuschaffen und zum Argument, auf dem Markt setze sich schlussendlich durch, wer Qualität hat?
Es ist nur die Frage, zu welchem Preis. Das ist jetzt ganz unabhängig von der fachlichen Kompetenz. Meisterprüfung beinhaltet ja auch unternehmerische Kompetenzen. Sobald man mal mit unternehmerischem Risiko auch zu tun hat, weil das ist im Endeffekt das, was dann so richtig ins Geld geht, wenn es schief geht. Und dann finde ich es fast unverantwortlich, jemand Jungen in was hineinzulassen, wo er dann nachher mit einem Schippel Schulden, wo er dann 20 Jahre braucht, dass er das wieder los wird, sozusagen überzulassen, weil am Ende des Tages, wenn es nicht klappt, muss das ja zurückgezahlt werden.
Die Qualifizierung zum Meister und Meisterin sei ein Schutz für die Betreffenden selbst und ein Schutz für ein Gewerbe. Darauf beharrt die Kammerfunktionärin. Maria Smoditsch-Neumann lässt ihn nicht gelten, den Vorwurf, ihr mit eurem Meisterbrief, ihr wollt euch doch nur abschotten und keine Konkurrenz zulassen. Erstens würden Meisterbetriebe Lehrlinge ausbilden, genau dafür seien sie berechtigt und befähigt. Zweitens, sich selbstständig machen, kann man mittlerweile in vielen Branchen auch ohne Meistertitel. Es genüge der Nachweis von Praxis und der sogenannten individuellen Befähigung nach einem Einzelfachgespräch mit Gutachtern von der Innung, mit meisterlichen Menschen, jawohl. Heuer soll auch in Österreich der Meistertitel in seiner Gleichrangigkeit dem akademischen Bachelor gleichgestellt werden. Formalitäten sei noch über die Bühne zu bringen.
Wir gehen jetzt in Richtung Handwerklichkeit wieder, in Richtung Nachhaltigkeit. Die Menschen beginnen jetzt wieder vieles selber zu machen oder eher zu reparieren als wegzuschmeißen. Ich glaube, dass das wieder einen unglaublichen Wert bekommt. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass man sich dieses Know-how auch erhält. Weil wenn man das nicht weitergibt, das ist so schnell weg. Da sind Meisterprüfungskurse zum Beispiel wieder eine Möglichkeit, dass man auch Handwerkstechniken vermittelt, die vielleicht jetzt gerade unmittelbar nicht nachgefragt sind. Aber wir wissen beide nicht, was in 10 Jahren ist.
Es ist anzunehmen, dass es tatsächlich in Zukunft immer mehr aufweichen wird, das Ganze. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dass es sehr wohl den Kunden bewusst wird, dass es eben einen Unterschied gibt.
Alexander Eppler, Spengler und Dachdeckermeister in 4. Generation, außerdem Innungsmeister, Jahrgang 1972. Es sei der Preiskampf, warum der Meistertitel abgeschafft werden soll und warum nicht wenige Kunden einen Meisterbetrieb scheuen würden. Zu teuer, lautet das Argument.
Im ersten Moment kann es schon sein, dass Sie jemanden bekommen, der 30-40% billiger ist. Ja. Ob ich dann eben über die Jahre gerechnet noch immer billiger gekommen bin, das stellt sich dann eben erst heraus. Und der Irrglaube, dass dieses, naja, da habe ich ja wen und zur Not klage ich den und so weiter, es sind ja meistens genau diese Firmen, die diese Strategien fahren, den gibt es ja dann morgen nicht mehr. Der macht solche Geschäfte und führt solche Arbeiten durch. Und wenn ihm der Boden zu heiß wird oder was, sperrt er die Firma zu und heißt morgen anders und sie haben keine rechtliche Handhabe. Also es sind ja zum Teil tatsächlich Tragödien, die da dahinter stehen, wie man es auch im Fernsehen oft sieht und dergleichen, wo wirklich Leute ja mühsam abgespartes oder gar noch immer mit Kredit belegten Geschichten da machen haben lassen und dann tatsächlich ja, vor dem Nichts stehen, weil das, was sie bezahlt haben, das ist einmal weg und sie haben dann trotzdem einen Totalschaden, der dann vielleicht sogar noch mehr kostet, weil ich ja das Ganze nicht nur neu machen muss, sondern ich muss das Beschädigte, Schadhafte zuerst noch wegreißen auch.
Zweimal im Monat habe er solche Schäden zu beheben. Und wenn der Meister Fehler macht oder die Truppe eines Meisterbetriebes?
Dann ist es für mich einfach eine Selbstverständlichkeit, dass ich dafür gerade stehe. Und wenn ich jetzt unser Beispiel hernehme, wir sind einfach ein Familienbetrieb, den es seit 1910 gibt. Und auch wenn es blöd klingt, aber für mich ist es tatsächlich eine Frage der Ehre, dass ich sage, okay, ups, da ist uns was passiert. Das biegen wir natürlich gerade und stehen dafür ein.
Mit seinem Bruder, der ist nicht Meister, führt er einen insgesamt 12-köpfigen Betrieb in Wien-Leopoldstadt. Sie sind auf den Dächern unterwegs, seine Gesellen und Lehrlinge. Meistens für Hausverwaltungen fixe Kunden. Man hat auch fürs Kunsthistorische Museum und die Hofburg Dachbleche gebogen, geformt, gestaucht, montiert. Tradition verpflichtet. Wo hängt der Meisterbrief? Im Zimmer nebenan.
Und dann gibt es eben diesen schönen Schmuckbrief, den man sich drucken lassen kann, wo dann eben auch draufsteht, wer meine Prüfer waren, auch wann meine Lehrzeit war. Das war ja früher tatsächlich so, man musste ja die Lehre machen und danach noch mindestens 3 Jahre beruflich in diesem Beruf tätig sein. Und erst dann durfte man überhaupt die Meisterprüfung machen. Heutzutage ist ja nur mehr die Zugangsberechtigung vollendet des 18. Lebensjahr.
1994 war seine Prüfung.
Ich habe tatsächlich mit 2 Kollegen, mit denen wir das vorher besprochen haben, gesagt, wenn wir damit fertig sind, gehen wir in Stephansdom und zünden eine Kerze an. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Also wir sind rausgegangen, sind in die Stadt gefahren, in den Stephansdom hinein und nur mehr nach Hause gehen und das sickern lassen.
Mehr als nur Wandschmuck. Andrea Hauer über den Meisterbrief. Tambourin Chinois. Itzhak Perlmann spielte Fritz Kreisler.
Meisterstück.
Jetzt achte ich darauf, dass ich die schon jetzt fast fertige Form von allen möglichen Pfeilspuren befreie. Dabei noch schaue, dass jede Unebenheit, jede Abweichung von meiner Idealform beseitigt wird.
Vorsichtig feilt er über den Kopf eines Bratschenbogens. Das ist das obere Ende der Bogenstange, an dem später die Bogenhaare befestigt werden. Seit 35 Jahren baut Thomas Gerbert Instrumentenbögen und führt gemeinsam mit seiner Frau Anke eine Bogenbauwerkstatt im 12. Wiener Gemeindebezirk. Der gebürtige Berliner baut, restauriert und kopiert Streichbögen für Violine, Bratsche, Cello und Barockinstrumente. Das Bogenmachen ist ein eigenständiger Beruf und hat mit Geigenbau wenig zu tun, sagt Thomas Gerbert.
ähnlich wie man halt so zum Abendbrot, also Wurst und Brot braucht und zu zwei verschiedenen Lieferanten geht, so ist auch der Geigen- und Bogenbauberuf vollkommen getrennt.
Der Bogenmachermeister greift nach einem Violinbogen, den er vor 25 Jahren zur Meisterprüfung gebaut hat.
Der Bogen besteht im Hauptsächlichen aus der Bogenstange, die also aus diesem Fernambukholz hergestellt wird.
Fernambukholz ist rot-orange und färbt sich durch das Sonnenlicht kastanienbraun. Es wächst in Brasilien und wurde aufgrund seiner Dichte und Festigkeit immer schon für den Bogenbau verwendet. Eine weitere Besonderheit: es hält die Biegung des Bogens und die Haare bleiben dadurch straff genug, um die Instrumentenseiten zum Klingen zu bringen.
Dazu kommt ein beweglicher Teil, der witzigerweise Frosch genannt wird. Ein Übersetzungsfehler zwischen den französischen und deutschen Handwerkern, weil Osch eine französische Bezeichnung ist für Keil, Unterlage, Abstandshalter. Und daraus hat sich dann der Frosch entwickelt im deutschen Sprachgebrauch. Das ist also ein kleiner beweglicher Teil, der durch eine Schraube nach hinten gezogen werden kann und die Haare dann einen Abstand von der Stange bekommen und auf die Art und Weise ich eben die Möglichkeit habe, mit dieser Bogenstange und mit diesem Bogen Musik zu machen.
Das weiße Bogenhaar stammt von mongolischen Pferderassen und wird in den rechteckigen Frosch eingehängt. Er ist wenige Zentimeter groß und befindet sich am unteren Ende des Bogens. Der Meisterbogen von Thomas Gerbert ist einer Vorlage des französischen Bogenbauers Dominique Picat nachempfunden. In der Mitte des Frosches leuchtet ein Perlmuttauge und an der Seite sind Metallmontierungen aus 18-karätigem Gold.
Die ersten hervorragenden Bogenmacher lebten im 19. Jahrhundert in Frankreich und sind natürlich schon Inspiration für unsere Stücke und beeinflussen unsere Arbeit sehr stark. Bogen aus dem 19. Jahrhundert von François Xavier Tourte haben zum Beispiel eine unglaubliche große Bandbreite im Klang. Sie haben einen satten, saugenden Ton und das ist zum Beispiel von der Funktionalität her etwas, was modernere Bögen oft nicht mehr haben.
Thomas Gerbert kommt aus einer Musikerfamilie und spielt seit seinem 6. Lebensjahr Geige.
Es gibt Instrumente, die an sich schon einen sehr satten, breiten Klang haben, die vielleicht mit einem nochmal satten, breit klingenden Bogen auch sehr mulmig oder muffig vom Klang her werden. Und umgekehrt, also das ist eben unsere große Leistung, die wir hier fabrizieren können, dass wir den Musiker ein Gespräch führen, uns das anschauen, anhören und daraufhin entscheiden, welcher Bogen dann entsprechend gebaut wird.
An seinem Meisterstück hat er 2,5 Wochen gearbeitet. Je nach Material und Aufwand variieren die Preise. Angefangen von 200 Euro für Schülerbögen gibt es nach oben hin keine Begrenzung.
Bei diesem Bogen ist auch das Vorbild eine Vorlage von dem französischen Bogenmacher Dominique Picat. Das ist so meine Lieblingsvorlage für meine eigenen Modelle. Wobei aber bei dieser Art von meinen eigenen Modellen ich schaue, dass also der Kopf und der Frosch diesen Vorlagen entspricht, aber hier schon meine eigene Handschrift auch deutlich zu sehen ist und im Nachhinein dann auch das gesamte Objekt mit meinem vollständigen Namen signiert wird, sodass man also auch erkennt, dass es meine Arbeit ist.
Die Bogenmacherwerkstatt der Familie Gerbert ist der einzige Meisterbetrieb in Österreich. Die Bestände des Hauptmaterials, Fernambukholz, sind durch Umwelteinflüsse wie Ackerbau, Viehzucht und Urbanisierung stark zurückgegangen und stehen seit 2007 auf der Artenschutzliste.
Dort haben wir die Bestände, die wir in unserer Werkstatt lagern haben, registrieren lassen. Das waren damals um die 7.000, 8.000 Stangen, was in dem Dreh. Und von diesem Bestand darf ich, solange bis dieser Bestand aufgebraucht ist, verarbeiten. Und wenn dort irgendwann mal eine Null ist, dann ist das der letzte Tag meiner Werkstatt.
Das Meisterstück, gestaltet von Katrin Wimmer, präsentiert von Amy Rehburg. Morgen stellen wir in Moment Culinarium eine ungewöhnliche Winzerin vor. Elisabetta Foradori, die Weinpionierin des Trentino. Musikauswahl Helmut Jasper, Technik Franz Ahammer, Redaktion Bea Sommerscooter.